Alle sind in diesem Spiel für Victor Boniface gelaufen, alle haben für ihn mitgearbeitet, wenn es sein musste. Und in dieser einen Szene hat er das dann für die Mannschaft getan. Er hat es zurückgezahlt. Das war großartig zu sehen.
Hallo, herzlich willkommen bei Grün auf Weiß, dem Podcast des Weserkuriers. Mein Name, wie immer, Stefan Freie und mir gegenüber sitzt, wie immer, JJ Bär. Hallo, JJ.
Moin, Stefan. Moin zusammen, liebe Werder-Fans, alle Fußballinteressierten, die uns heute hier wieder zuhören.
JJ, es geht um deine Kolumne. Dabei kümmerst du dich diesmal sehr intensiv um Victor Boniface. Ein Mann, von dem wir wissen, dass er zumindest die Möglichkeit besitzt, irgendwann nochmal ein Teil der Werder-Geschichte zu werden. Aber darauf hast du hingewiesen und das finde ich sehr richtig. Wir wollen erstmal über eine richtige Werder-Legende sprechen, und zwar Max Lorenz, der am 24. Oktober im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Im Stadion hat man ihn gewürdigt. Das war eine ganz besondere Szene, die sich da ergab. Aber es war auch eine Szene, die einmal mehr unterstrichen hat, wen der Verein dort verloren hat. Ne?
Absolut, es war halt eben keine Schweigeminute. Ich bin kein Freund von Schweigeminuten. Ich finde das immer so schäbig, dann auch wenn irgend so ein Irrer auf den Rängen dann irgendwas reinruft und die anderen wieder schnauzen und sowas. Das ist immer so unwürdig. Ne? Und das hier war ein sehr, sehr würdiger Abschied von Max Lorenz, weil es diesen warmen Applaus gab auf Bitten der Familie von Max. Und das war ein sehr herzlicher Applaus, einfach ein Dankeschön für das, was er für Werder geleistet hat, aber auch für die Art, wie er als Mensch war. Ne? Und trotzdem, und deshalb war mir das so wichtig, dass wir das heute dann auch hier mal im Podcast ansprechen, ich konnte an dem Freitagabend mich irgendwie gar nicht richtig auf das Spiel konzentrieren, weil kurz davor kam die Todesnachricht, dass er dann im hohen Alter von 86 Jahren verstorben ist. Und dann hast du das natürlich im Kopf, gerade wenn man das Glück hatte, ihn auch persönlich gekannt zu haben. Und dann rollt der Ball und dann sollst du dich irgendwie auf Ecken und auf Zweikämpfe konzentrieren. Ich fand das schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich ihn tatsächlich einmal dann in Bremen länger persönlich treffen konnte, weil ich bin erst 2019 gekommen. Du hast wahrscheinlich viel mehr Bezugspunkte.
Wollte ich gerade sagen, ne? Ich kenne ihn seit über 25 Jahren, habe ihn mehrfach getroffen, weiß, was er für ein Mensch war, kann deshalb diesen Verlust auch sehr gut einschätzen. Aber du hast ja gesagt, lass uns bitte über Max sprechen, obwohl du ihn einmal getroffen hast, glaube ich, in diesen mittlerweile 6 Jahren und das dich offenbar so beeindruckt hast, dass du gesagt hast, den Mann müssen wir hier nochmal kurz thematisieren.
Ja, das Treffen war im Weserstadion, das war 2023. Er war damals 84 Jahre alt und Werder hatte den Termin möglich gemacht für das Magazin 125 Jahre Werder, das wir im Weserkurier gemacht haben über den Geburtstag des Vereins. Und da gehört natürlich eine Legende wie Max Lorenz einfach dazu. Und es ging darum, dass er über die Anfänge der Bundesliga erzählt, die er ja auf dem Rasen miterlebt hat. Mhm. Und er kam ins Weserstadion, wurde gefahren, das Auto parkte unten in der Tiefgarage, kam dann mit dem Aufzug hoch in den VIP-Bereich, wo das Gespräch stattfinden sollte. Er kannte mich nicht und hat mir vom ersten Moment an das Gefühl gegeben, dass er gerne sich mit mir über Werder unterhält. Und das war eine unglaubliche Wärme, die er ausstrahlt. Das kannte ich bisher nur vom Hörensagen, weil alle gesagt haben, der Max ist ein super Typ.
Ja.
Das sagen ja wirklich alle über ihn. Und dann setzt er sich hin, zieht seinen Sakko aus. Es war ein schön warmer Tag. Dieses Funkeln in den Augen werde ich nie vergessen. Und dann konntest du ihn alles Mögliche fragen. Aus den 50er Jahren, den 60er Jahren, den 70er Jahren. Und er hat alles gewusst. Mhm. Und er hat so schön erzählt über diese Zeit. Und vor allen Dingen immer mit so einer Dankbarkeit und Demut. Das hat ihn ausgezeichnet. Also er war überhaupt nicht derjenige, der irgendwie den Star und die Legende raushängen gelassen hat, sondern ein einfacher, Hemelinger Junge. Das hat er immer betont. Ne?
Ja, und das genau diese Mischung, die du ansprichst, die hat mich auch immer beeindruckt. Ich habe ihn, ich glaube, es war der 70. Geburtstag von Pico Schütz, einem seiner damaligen Mannschaftsgefährten, auch einer Werder-Legende. Da habe ich ihn mal erlebt, als er so eine Art Laudatio gemeinsam mit Uwe Seeler gehalten hat. Das hättest du filmen können, hättest du ins Fernsehen, YouTube, wo auch immer hinstellen können. Das hätte wahnsinnige Einschaltquoten oder Nachfragen, Klicks, was auch immer gehabt, weil das war unglaublich gut. Das konnten sie ja beide total gut erzählen. Das heißt, Max war auch ein guter Entertainer Und er war auf der anderen Seite immer so bodenständig. Und am Ende war er, neben seinen sportlichen Erfolgen, die er für Werder hatte, nichts weiter als ein Glücksfall in dieser Position, dass er eben das miteinander verbunden hat. Ich glaube, das hat die Menschen auch so für ihn eingenommen. Und das lässt sie jetzt auch wahrscheinlich dann so wehmütig auf diese Zeit zurückblicken. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, klar. Meinst du, dass es in 30 Jahren Legenden ähnlichen Ausmaßes gibt, die heute aktiv sind oder die in den letzten 10, 20 Jahren aktiv waren? Oder ist diese Zeit vorbei?
Es ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, dass die Zeiten sich ein Stück weit geändert haben durchs Internet, durch Social Media. Die Fans sind heute einfach viel näher an den Stars dran, also gefühlt viel näher, ein Klick.
Ja, digital näher dran.
Digital, ja. Dadurch ist alles ein bisschen enger gerückt. Die Spieler selbst sind dadurch auch sehr gläsern geworden. Also ich weiß gar nicht, ob das so viel schöner ist, heute Profi zu sein, als es damals war. Und damals spielte sich das halt anders ab, diese Nähe zwischen Fans und Stars. Ich werde es nicht vergessen, wie Max das erzählt hat, dass er in seinen Anfangsjahren ja noch was arbeiten musste nebenher. Da konntest du nicht vom Fußball leben. Und er hat eine Ausbildung bei Jakobs Kaffee gemacht und stand dann da in der Bremer Innenstadt hinter der Theke und hat den Kaffee verkauft. Und natürlich kamen ganz viele Leute, die wollten gar keinen Kaffee, sondern ein Autogramm, um mal mit ihm schnacken. Und dann hat er das gemacht und es hat ihm einen riesen Spaß gemacht. Stell dir das heute mal vor, dass ein Werder-Profi in der Innenstadt noch einen Job hat und steht da hinter der Ladentheke. Ne?
Ja, und das ist ja die Definition von nah dran, dass sowas noch möglich war früher. Das hat sich ja rumgesprochen. Das wussten die Leute ja auch. Und du kannst auch wahrscheinlich davon ausgehen, die Werder-Profis von damals, die waren auch irgendwann mal unterwegs, haben gefeiert und haben auch mal was getrunken mit ihren Fans. Das wirst du heute schon anhand einer gewissen Anzahl von Securities gar nicht mehr erleben. Sowas geht auch wahrscheinlich gar nicht mehr heute. Und genau das macht ja dann solche Menschen dann irgendwann zu Legenden, weil sich das über die Jahre, über die Jahrzehnte einfach auch fortschreibt, so eine Geschichte.
Es war auch so schön, was Max Lorenz erzählt hatte bei dem Termin über Pico Schütz, was er gesagt hat, der hat ja im Hafen gearbeitet. Er ist dann morgens früh an den Hafen, hat er den ganzen Tag mal locht. Und dann war der nachmittags beim Werder-Training, war der Erste, der da war und hat dann nochmal richtig Gas gegeben. Was für eine Vorbildrolle der dann auch hatte für die anderen.
Ja, klar.
Und dadurch hattest du wahrscheinlich als Fan damals, als Werder-Fan natürlich auch viel mehr das Gefühl, hey, das ist einer von uns. Das ist ja das, was der heutigen Spielergeneration so ein bisschen abhanden kommt. Du hast ja, und das haben wir gerade in der Pandemie gesehen, gar nicht mehr das Gefühl, das sind welche von uns, sondern die haben irgendwie immer so einen Sonderstatus, eine Sonderbehandlung. Ne? Das macht es wahrscheinlich jetzt schwieriger, so eine Legende zu werden.
Sie sind digital nahezu ständig verfügbar und damit in gewisser Weise auch erreichbar, aber die Unerreichbarkeit ist in neue Sphären vorgestoßen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also von daher, zu Pico fällt mir gerade ein, der hat mir vor 20 Jahren schon erzählt, Stefan, wenn du dir anguckst, wie die heute trainieren, wir sind damals mit Stollenschuhen immer die Rampe hochgelaufen. Der hat die Intensität der Trainingseinheiten in der Jugend, wo er ja lange noch aktiv war, Pico in dem Fall, durchaus, sagen wir mal, kritisiert, weil sie ihm nicht intensiv genug waren. Aber so viel dazu. Wir sind jetzt bei dem Thema neue Legenden beziehungsweise Anwärter auf Legenden und damit sind wir bei Victor Boniface. Vielleicht können wir erstmal feststellen, das war schon überraschend, was da am Freitagabend passiert ist. Nämlich, dass er in der Startelf stand, zum einen und auch, wie er dann gespielt hat und dass er das Ganze, ich meine, 85 Minuten lang getan hat. Ne?
Entweder haben unsere Kollegen nicht gut aufgepasst oder Horst Steffen hat wirklich alle reingelegt. Denn der stand jetzt wirklich in gar keiner Wunschelf vor diesem Spiel. Ne? Also keiner hat es irgendwie geahnt, dass der von Beginn an spielen würde und hat ja auch den Trainer dann mit dieser Leistung überrascht. Also auch Horst Steffen hätte nicht erwartet, dass der 85 Minuten gehen kann in der Bundesliga. Mhm. Das war schon sehr, sehr beeindruckend und war ein ganz wichtiger Schritt, um bei Werder anzukommen. Und das habe ich auch in der Kolumne thematisiert, diese ständigen Vergleiche zwischen Victor Boniface und Naby Keita. Ich glaube, die kann man jetzt so langsam dann in die Schublade tun. Das war ein ganz wichtiger Tag für Victor, um sich von dieser Naby Keita-Geschichte zu lösen.
Das ist gut, dass du das ansprichst, dann haben wir es gleich hinter uns. Wir sind wieder bei deinen Metaphern.
Naby Keita musste ja kommen.
Ja, du bist ja angefangen. Naby Keita und Victor Boniface sind in Bremen bzw. bei Werder gestrandet. Also das möchte ich mal sagen. Wir sind nicht im Süden der Republik. Dieses Mir Samir ist uns fremd, aus guten Gründen. Soweit wollen wir nicht gehen. Aber ich finde, dass man in Bremen nicht strandet, Man bekommt in Bremen die Chance, bei einem guten Bundesligisten seine Bundesliga-Karriere fortzuführen. Das nur mal dazu. Oder wie möchtest du mir das Stranden erklären?
Ich bin ja aus dem Süden der Republik hier nach Bremen gekommen und für mich ist Bremen deshalb nah am Meer und deshalb fand ich das gar nicht so verkehrt zu sagen, die Jungs sind hier gestrandet, aber eigentlich wollte ich damit ja nur sagen, die selber haben es nicht für möglich gehalten, dass sie mal bei Werder Bremen spielen und auch Werder hätte eigentlich nicht erwartet, dass zwei Stars mit dieser Vita, Naby Keita und Victor Boniface, hochdekorierte internationale Spieler, dass die mal bei Werder Bremen auflaufen würden. Und deshalb diese Formulierung mit dem Stranden. Aber inzwischen macht mir das ja Spaß, irgendwo sowas einzubauen, damit du wieder was hast, wo du sagen kannst, ha, Metaphernschrank. Ne?
Den sollte ich nicht erwähnen, den Metaphernschrank. Jetzt hast du es selber getan. Vielen Dank dafür. Bei einer Legende, nee, Legende, Quatsch, Legende, da waren wir ja gerade erst. Die haben wir jetzt abgeschlossen. Das Legendenbuch ist erstmal zu. Bei einem hochdekorierten Star hat es nicht geklappt. Das war Naby Keita. Das hast du ja auch so entsprechend dargestellt. Beim zweiten hochdekorierten Star, den erleben wir gerade, haben wir jetzt vielleicht keine Gewissheit, aber wir haben schon mal sehr viel mehr Wahrscheinlichkeit, dass das funktionieren könnte, weil er doch durchaus überzeugt hat in mehrfacher Hinsicht am Freitag.
Ja, es gibt einige Punkte rund um diesen ersten Startelf-Einsatz, die total interessant sind, über die wir hier dann jetzt mal reden müssen. Und das eine ist schon, was sich vor dem Spiel abgespielt hat, dass Horst Steffen ja sich in der Kabine, in der Mannschaft umgehört hat und gefragt hat, was haltet ihr davon, wenn wir den von Anfang an aufstellen? Und dann eben nicht das Feedback kam, um Himmels Willen, nein, so wie der trainiert oder die Verfassung, die der hat, hilft er uns nicht weiter, wir müssen alle für den mitlaufen.
Obwohl es ja heißt, dass er kein Trainingsweltmeister ist und ich meine, das sieht man durchaus auch, er ist nicht der Typ, der, sag mal, sich im Training derart zerreißt, dass der Trainer nicht an ihm vorbei kann. Das ist kein Victor Boniface, ne?
Nein, das ist so. Das war Naby Keita ja damals auch nicht. Wenn du damals in der Kabine gefragt hättest, soll Naby von Anfang an spielen? Ich glaube, die Antwort wäre anders ausgefallen. Ja, denn auch Ole Werner kam ja damals mal an den Punkt, das war im Herbst 2023, Heimspiel gegen Hoffenheim, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, das war der erste Startelf-Einsatz dann von Naby Keita bei Werder. Der hat 60 Minuten durchgehalten, das waren 60 schlechte Minuten. Und ich habe Ole Werner später mal gefragt, hör mal, warum hast du den denn gebracht? Weil du musst doch im Training gesehen haben, dass das nicht reicht, um Bundesliga zu spielen. Ne? Das war doch ein Wahnsinnsakt, den in die Startelf zu stellen. Und Ole meinte dann, ja, aber wenn du so einen Spieler holst, der so eine Vita hat, der so ein Standing eigentlich auch hat bei den Leuten draußen, die den die ganze Zeit fordern, die Fans, die sagen, jetzt haben wir einen Naby Keita, lass ihn doch mal spielen. Dann musst du irgendwann ihn dann auch mal bringen, um diese Integration zustande zu kriegen. Wenn du den immer nur draußen hast, dann wird das ein Thema in Endlosschleife, dass er nicht gut genug ist. Also bring ihn dann einmal und wenn du Glück hast, geht es gut. Und bei Naby Keita, das ist krachend gescheitert damals. Also der war läuferisch nicht in der Lage, der war körperlich nicht in der Lage, gegen Hoffenheim damals mitzuhalten. Hat dann witzigerweise in der 57. Minute damals seinen ersten Sprint gemacht. paar Meter weit nur. Und zack, sofort den Oberschenkel gefasst, da war der Muskel gerissen. Und da muss ich halt jetzt dran denken am Freitagabend, denn das war eine Szene, die unheimlich wichtig war. Es war auch 57. Minute, Werder gegen Union und Victor Boniface sprintet. Das war ein Angriff von Union. Oliver Börk, unser Ex-Bremer, war am Ball, läuft in die Werder-Hälfte hinein und von hinten rauscht Victor Boniface heran und stoppt den mit einem wuchtigen körperlichen Einsatz. Das war eine total wichtige Szene, denn damit hat Victor Boniface gezeigt, er will, er haut sich rein für Werder und jetzt sage ich, darf er auch gerne wiederkommen und das gerne wieder zeigen und so wird es auch in der Mannschaftskabine gesehen werden.
Das wollte ich sagen, er möchte, das wurde auch in vielen Szenen klar, so eine Art Anführer sein, ne? Das hat man schon gemerkt, dass er eine Rolle beansprucht. Aber im positiven Sinn, weil er sagt, ich gehe gerne voran, ihr könnt euch an mir orientieren. Das hat nicht immer geklappt, aber das ist, und das hast du ja auch nochmal dargestellt, durchaus der Unterschied auch zu den vorherigen Leihmittelstürmern, kann man ja sagen. Raphael Boré und André Silva waren so nicht. Die waren nicht so präsent einfach. Das ist der Punkt, wie Victor Boniface. Ist das eine Mentalitätsfrage oder zeigt uns das, dieser Mann hat einfach nochmal wieder eine ganz andere Qualität als die Jungs zuvor, die sich ja dann am Ende auch nicht in dem Maße durchsetzen konnten.
Beides würde ich sagen in dem Fall. Es ist sowohl eine Mentalitätsfrage als auch eine Sache der Qualität. Ich glaube, dass Victor Boniface fußballerisch deutlich besser ist, das viel bessere Gesamtpaket mitbringt als Raphael Boré und André Silva. Und dass die Jungs in der Kabine das natürlich auch sehen. Und wissen, wenn wir den ans Laufen kriegen, der hilft uns aber richtig. Ne? Also wenn ein fitter Boniface ist sehr wahrscheinlich der beste Fußballer derzeit bei Werder Bremen, der unter Vertrag steht.
Ja.
Und von der Mentalität her muss man halt sagen, dass Rafa Boré, der vor allen Dingen, aber auch André Silva viel mehr auf eigene Rechnung gespielt haben. Also die haben tatsächlich auch immer deutlich gemacht, dass sie nur bei Werder sind, um sich irgendwie wieder ins Schaufenster zu schießen. Es gab bei Rafa Boré damals eine krasse Szene, der ein anderer wird sich vielleicht erinnern. Werder führte, glaube ich, in einem Heimspiel kurz vor Schluss und der Gegner bekam eine Ecke und Rafa Boré blieb einfach im Mittelkreis stehen. Und Ole Werner hat sich die Lunge aus dem Leib geschrien und hat gesagt, Junge, geh nach hinten, verteidige diesen Eckball mit. Hier auf die Uhr gezeigt, es ist nur noch eine Minute, wir müssen das irgendwie über die Zeit bringen. Und nur sehr, sehr, sehr widerwillig ist Rafa Boré dann in den Strafraum getrabt und hat dann geholfen, es zu verteidigen. Er wollte was ganz anderes. Er wollte, dass die Kollegen die Ecke entschärfen, ihm den Ball nach vorne spielen und er dann möglicherweise noch ein Tor schießen kann. Also dieses selbst ein Tor schießen war Rafa Boré viel wichtiger, als ob er da ein Spiel gewinnt oder verliert. Das war dem völlig Schnuppe und so ist er die ganze Zeit auch aufgetreten. Und ich glaube, das ist jetzt bei Victor Boniface anders. In dieser eine Szene, dieser Sprint in der 57. Minute, das war tatsächlich so eine Nummer. Alle für einen, einer für alle. Alle sind in diesem Spiel für Victor Boniface gelaufen. Alle haben für ihn mitgearbeitet, wenn es sein musste. Und in dieser einen Szene hat er das dann für die Mannschaft getan. Er hat es zurückgezahlt. Mhm. Das war großartig zu sehen.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Ist tatsächlich so. Er hat sich für meinen Geschmack noch ein bisschen zu sehr manchmal aus der Mitte rausgezogen. War öfter mal auf dem Flügel, wo er ja eigentlich nicht hingehört. Aber grundsätzlich, die Wahrscheinlichkeit hat sich deutlich gesteigert, dass das womöglich genau der Victor Boniface wird, den wir uns alle erhoffen.
Aber das Gute ist ja bei ihm, wenn er dann diese Bewegung auf den Flügel macht, dass die Gegner ja auch mitgehen. Ne? Also er bindet Gegenspieler, weil die genau wissen, Vorsicht, immer ein Auge auf Victor Boniface. Und dadurch entstehen Räume für die Mitspieler. Und auch das hat die Mannschaft gut erkannt. Sie gesagt hat, der hilft uns da vorne, auch wenn er kein Tor schießt, weil die Gegner die ganze Zeit in Alarmstellung sind. Das ist so ein bisschen wie bei Claudio Pizarro damals in der Endphase seiner Karriere. Nun ist Victor Boniface natürlich nicht in der Endphase seiner Karriere, um Himmels Willen, aber wer das bei Claudio damals erlebt hat, der wurde eingewechselt und die Gegner waren direkt auf Alarm. Jeder musste immer wieder gucken, okay, wo ist Claudio? Am besten mit zwei Mann gegen Claudio, weil ein Claudio an einem guten Tag ist mit einem Mann gar nicht zu verteidigen. Und so ist es ja hier auch mit Victor Boniface. Der bindet dann die Gegenspieler, der zieht sie auch mit raus und dadurch entstehen die Räume für den Rest.
Ist wäre allerdings zu wünschen, dass es noch mehr Spieler gibt, die dann auch entsprechende Torgefahr entwickeln im Zentrum, weil so viel haben wir davon ja tatsächlich nicht. Und trotzdem, Werder hat mindestens mal mehr an Unberechenbarkeit dadurch letztlich auch erreicht, dass sie nämlich auch mit einem Boniface spielen können, der gegen, das muss man ja auch mal sagen, eine Mannschaft, die eigentlich gar keinen Ballbesitz wollte, die sehr tief gestanden hat, die über das Umschaltspiel immer gekommen ist, da ist er natürlich schon der Richtige, weil er dann eben mit seiner Präsenz überwiegend in der Mitte dann auch mal einen Ball festmachen kann. Und deshalb hat Werder ja auch vergleichsweise oft mit langen Bällen operiert. Aber es hat dann eben auch geklappt, weil du eben vorne jemand drin hast. Es muss aber ja nicht immer so bleiben gegen eine Mannschaft, die vielleicht selber mehr Spielanteile einfordert oder dann auch entsprechend generiert. Kann es ja sein, dass du ihn dann auch erstmal auf der Bank wieder lässt. Das heißt, es ist jetzt kein Modell, von dem man seit Freitag sagen kann, so läuft das zukünftig. Oder was meinst du?
Du hast eben das Wort unberechenbar benutzt und ich glaube, Victor Boniface ist für alle nach wie vor unberechenbar. Für seinen eigenen Trainer, für die Mitspieler, für die Gegner sowieso. Denn man kann noch nicht sagen, kann er das jetzt jede Woche so abrufen? Hat er das schon im Tank, dass er jede Woche jetzt in der Startelf stehen kann? Kann der das auch gegen Gegner abrufen, wie du es gerade erklärt hast, wo du einen laufintensiveren Angreifer vorne brauchst? Ne? In Leverkusen konnte er das sehr oft zeigen, da hat er allerdings auch eine ganz andere körperliche Verfassung gehabt. Es könnte sein, dass wenn du schnellere Spieler jetzt brauchst im Moment dieser Phase der Saison, so im Herbst, dass du dann vielleicht doch auf Justin Gin mal eher setzt. Ich fand diese Kombi Marco Grüll auf der rechten Seite und Victor Boniface vorne im Zentrum total gut. Nicht nur, weil Marco jetzt dieses Traumtor geschossen hat, was ihm übrigens mal wirklich gegönnt ist. Wie oft hat der knapp am Tor vorbeigeschossen in dieser Saison? Und dann belohnt ihn der Fußballgott mit so einer geilen Hütte. Das war ja wirklich Wahnsinn. Richtig gut, aber vor allen Dingen hat er ja läuferische Qualitäten, Marco Krull. Und das ist halt ganz gut, dass er auch Räume zuläuft oder auch mal Gegner stört, wo Victor Boniface vielleicht in irgendeiner Phase des Spiels nicht so schnell hinkommt. Dann ist es gut, wenn du so einen Büffel hast, wie Marco Krull, wenn der natürlich dann auch noch das Toreschießen übernimmt. Das war total wichtig. Ne? Stell dir mal vor, du hättest gegen Union nicht gewonnen. Dann hätten alle auch dieses Debüt von Victor Boniface in der Startelf anders eingeschätzt. Ne?
Ja, klar.
War schon wichtig, dass du einen Heimsieg landest. Wobei es auch den Spieler selbst, also Victor selbst, überrascht hat, dass die Menschen dann aufgestanden sind bei seiner Auswechslung in der 85. Minute und applaudiert haben. Das hatte er so gar nicht erwartet. Das hat er nachher im Fernsehinterview ja auch gesagt, wo er meinte, er hätte gedacht, dass die Leute anders über ihn denken, weil es so viel Theater gab bei seiner Verpflichtung rund um seinen körperlichen Zustand. Er hat es ja von Anfang an so ein bisschen weggewischt nach dem Motto, ich bin fit, sonst wäre ich nicht hier. Aber wer ihn gesehen hat in den ersten Einsätzen und im Training, der wusste natürlich, der ist alles andere als fit. Also das reicht dann nicht, um bei Werder in der Startelf zu spielen. Und jetzt hat Horst Steffen es gewagt und der Trainer ist belohnt worden. Und das war ein ganz großer Schritt für beide, sowohl für Victor Boniface, um bei Werder anzukommen, aber auch für Horst Steffen, der damit natürlich auch gezeigt hat, ich habe das Gespür dafür, wann ich einen Jungen bringen kann und wann nicht.
Und hat sich ja vorher in der Kabine auch nochmal erkundigt, wie das Meinungsbild da so aussieht, was ja durchaus auch nochmal sehr für den Trainer spricht, weil das, man vergibt sich ja gar nichts, sondern gibt der Mannschaft auch nochmal das Gefühl, einen gewissen Einfluss nehmen zu können, was ja durchaus positiv ist.
Er wird natürlich auch nicht jeden gefragt haben, ne, in der Kabine, muss man auch sagen, ne, sondern er wird so die Führungsspieler, so den inneren Zirkel.
Klar. Er hat nicht abstimmen lassen, das habe ich mir schon gedacht.
Er hat jetzt nicht die anderen Stürmer ausschließlich gefragt. Hör mal, wer will denn auf die Bank da mit Victor mal spielen?
Das nicht. Wobei du im Zusammenhang mit den Fans sprichst du von genügsam und stolz. Das sind so die beiden Adjektive, die du da einführst. Halte ich für durchaus richtig, aber ich würde auch sagen, dass die einfach ein gutes Gespür auch dafür haben, was der Mann da braucht, dass es an ihm eben auch nicht so spurlos vorbeiging, diese ganzen Diskussionen um seinen Fitnesszustand, um sein Knie. Er war gedanklich schon bei ganz anderen Vereinen im Verlauf des letzten Dreivierteljahres, ist dann doch in Leverkusen geblieben und am Ende dann in Bremen nicht gestrandet, sondern angekommen in einer schönen Stadt mit einem guten Bundesliga-Verein, um seine Bundesliga-Karriere fortzusetzen. Ich sag's noch einmal, ist auch egal. Ich glaube, dass die Fans ganz genau dann wissen, dem müssen wir jetzt auch nochmal ein Zeichen geben, wir sind an deiner Seite. Und was ich noch sagen wollte, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn Victor Boniface auf dem Platz steht, dann wissen die Spieler um ihn herum, von ihm werden Tore erwartet, von uns jetzt nicht mehr unbedingt. Klingt ein bisschen doof, vielleicht auch ein bisschen einfach, aber vielleicht macht sie das ein bisschen lockerer. Vielleicht gelingt es einem Justin Jimma im Schatten von Boniface ein bisschen lockerer aufzuspielen. Marco Grüll hat es vielleicht schon gezeigt, weil so leicht kriegst du so ein Ding halt eben auch nicht da mal eben unter die Latte geschraubt. Vielleicht ist das ganz gut auch für die anderen Spieler, dass die tatsächlich so einen gewissen Freiraum erhalten. Gedankliche Art natürlich dann. Mhm. Auch gedankliche Art, weil räumlich kriegen sie den ja auch.
Der Fokus liegt natürlich brutal auf Victor Boniface in so einem Spiel. Ne? Alle schauen auf Victor. Und der hat jetzt 5-mal gegen Union aufs Tor geschossen. Kein einziger Ball landete auf dem Tor, sondern ging irgendwo hin. Und trotzdem sprangen die Leute auf und haben den gefeiert, als wenn er etwas ganz Großes geleistet hätte. Ne? Das ist schon ein sehr dankbares Publikum und das meine ich mit diesem genügsam und stolz. Das würde ich gerne nochmal erklären an der Stelle. Dieses genügsam, die Leute jubeln ja schon im Weserstadion und springen auf, wenn Werder nur in Richtung Tor läuft. Ne? Das ist außergewöhnlich, das ist totaler Support. Gemeckert wird ja immer erst nach dem Spiel, wenn es dann heißt, ja, wir haben zwar 1-0 gewonnen, aber war ein bisschen zäh. Da hatten wir letztens auch schon eine Diskussion hier im Podcast drüber. Weil halt viele dabei sind, die einen ganz anderen, wunderbaren Fußball schon erlebt haben in den früheren Jahren bei Werder. Davon ist diese Mannschaft aber weit entfernt. Das ist jetzt wirklich Fußballarbeiten, was da passiert. Jedes einzelne Spiel und am Ende kommen dann so knappe 1-0-Siege dabei heraus. Und das andere ist dieser Stolz. Du siehst dann so einen Spieler wie Victor Boniface, der trägt grün-weiß, der trägt die Werder-Raute auf der Brust. Der ist jetzt wirklich da und er spielt von Anfang an und das freut die Leute total. Das war ja auch bei Naby Keita damals so. Was haben die Leute sich Trikots von dem gekauft in den ersten Wochen? Das war der Wahnsinn. Und umso enttäuschter waren sie dann, als sie gesehen haben, dass er das nicht zurückgezahlt hat.
Sie haben es ja nicht ist jetzt ahnen wirklich können.
Großer Unterschied zu Victor Boniface, denn der fängt an zurückzuzahlen. Und ich bleibe da bei dieser Sprint in der 57. Minute, über den werden wir noch oft reden. Das könnte der Neustart für Victor Boniface bei Werder Bremen gewesen sein.
Mhm. Auf jeden Fall war er ja auch schon mal relativ locker drauf, als er dann gefragt wurde, bist du fit? Hat er gesagt, ja, was hast du denn zum Reporter? Und er wollte sich auch nicht festlegen, aber sagte, ja, hast ja 85 Minuten gespielt. Und tatsächlich war es ja auch nicht so, dass er sich die letzten 20 Minuten da über den Platz geschleppt hat.
Ja, absolut. Und er hätte auch vielleicht sogar die 90 Minuten im Tank gehabt. Aber ich glaube, es war dann auch ein Zeichen von Horst Steffen in dieser Atmosphäre, Weserstadion, Flutlichtabend, ihn dann kurz vor Spielende vom Feld zu nehmen und ihm diese Applausdusche zu gönnen, die es dann gab. Die Leute sind ja wirklich in allen Tribünenseiten aufgestanden und haben ihm applaudiert. Das hat ihn sehr bewegt. Er hat es ja dann auch in dem Fernsehinterview später nochmal angesprochen, dass er gesagt hat, diese Unterstützung von den Werder-Fans, da wird er alles für tun, um die zurückzuzahlen. Weil eigentlich hat er ja noch gar nicht viel geleistet. Er hat noch kein Tor geschossen. Er hat Werder noch nicht wirklich jetzt so weitergeholfen, wie sein eigener Anspruch ist und wie man es erwartet hätte bei seiner Verpflichtung. Und trotzdem bekommt er diese Unterstützung von den Werder-Fans. Und das fand ich ein gutes Signal, dass er nicht sagt, ja gut, ich bin halt Victor Boniface, ich bin hier deutscher Meister und Doublesieger und hochdekoriert. Ja. Das ist auch klar, dass die Leute mir hier applaudieren. Sondern dass er sagt, hey, eigentlich habe ich das noch gar nicht verdient, aber danke und ich will das zurückzahlen. Mhm. Großartig.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marco Mock Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Gut, jetzt geht's am Samstag zum FSV Mainz 05. Du wirst vor Ort sein.
Ja.
Victor Boniface auch. Du spielst nicht. Was ist mit Boniface?
Ich würde vermuten, dass er nicht von Anfang an spielt, aber wie ich eben gesagt habe, es ist unberechenbar und Horst Steffen wird es lange abwägen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spiel ist, wo man ihn in der zweiten Halbzeit reinbringt, weil ich persönlich jetzt einfach, ich habe seine medizinischen Daten nicht, aber Daten, da reden wir gleich nochmal kurz drüber. Ich kann nicht einschätzen, wie hat er jetzt diesen Startelf-Einsatz verkraftet, wie geht es seiner Muskulatur, wie geht es den Knien. Kann der schon wieder von Anfang an, dann sind es ja mindestens 45, 60, vielleicht 70 Minuten. Oder bringt man ihn auch bei diesem Gegner dann in der zweiten Halbzeit? Das werden wir sehen. Was sich positiv entwickelt hat übrigens, sind seine Sprintdaten. Also war ja, und hat Stefan Effenberg ja im Sport 1 Doppelpass schon so ein bisschen hämisch gesagt, der läuft unter 30 km/h inzwischen, der früher bei Leverkusen die ganze Liga im Grunde um Boden gelaufen hat, der Victor. Inzwischen sind wir bei 32 angekommen. Also da tut sich ein bisschen was. Ne? Er ist schneller geworden. Das war jetzt eine Messung gegen Union. Das ist dann schon okay, das ist dann auch konkurrenzfähig und so kannst du auch einen Olli Berg dann mal kurz vom Ball trennen und umhauen. Und wenn du das brauchst gegen Mainz, dann bring ihn.
Ja. Ich wollte gerade sagen, also spätestens seit Freitag gibt es ja nun wirklich auch sowas wie einen Boniface-Effekt. Ne? Er hat kein Tor geschossen, hast du vollkommen recht, hat aber nicht mehrfach angedeutet, dass er einen sehr anständigen Abschluss hat.
Ja, aber du musst ihn halt weiter behutsam aufbauen. Ne? Das meine ich halt. Ne? Die Knie sind nach wie vor eine Problemzone. Seine körperliche Fitness ist nach wie vor so, dass du ihn noch dahin bringen musst, wo er mal war. Er hat jetzt ja seit einem halben Jahr nicht in der Startelf gestanden. Das war sein erster Startelf-Einsatz seit dem Frühjahr. Der auch in Leverkusen am Ende nicht mehr in der Startelf gestanden. Und von daher muss man da jetzt noch ein bisschen vorsichtig mit umgehen, damit man es jetzt nicht überdreht in dieser Euphorie. Ne? Und ich sage, okay, jetzt jede Woche, dann machst du ihn womöglich kaputt und dann hast du einen Schaden angerichtet, den du so schnell nicht mehr reparieren kannst, denn er gehört uns ja quasi nur eine Saison, er ist ja nur ein Jahr ausgeliehen von Leverkusen.
Wenn Werder sich am Ende für die Champions League qualifiziert,
oha,
dann hätten sie auch das Geld, Victor Boniface, so es denn gut läuft, fest zu verpflichten. Also das ist eine Rechnung, die man dann vielleicht, aber die machen wir im nächsten Frühjahr mal.
Ja, aber Vorsicht mit diesen Rechnungen. Ne? Ich war mal bei einem großen blau-weißen Ruhrgebietsverein dabei, als der sich zum ersten Mal für die Champions League qualifiziert hat damals. Dann haben die, das ist kein Scherz, sehr viel Geld ausgegeben in dem Sommer, hatten sich aber nicht informiert, wann denn das Geld von der UEFA überwiesen wird und sind dann im Herbst in einen riesigen Schlamassel gerasselt, weil sie manche Rechnungen, manches Gehalt nicht so einfach bezahlen konnten, weil sie nicht wussten, dass die UEFA dann doch etwas später erst überweist, das Geld. Also nicht direkt alles raushauen, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Ne, da gehen die zur Sparkasse und bitten eine Zwischenfinanzierung. Aber natürlich ist das Quatsch mit der Champions League, da glaube ich nicht dran. Mainz 05 haben wir abgehakt. Gibt es vielleicht einen Spieler aus deiner Sicht, der für die nächste Überraschung dort sorgen könnte? Letztes Mal Boniface, diesmal?
Es wäre ja schön, wenn Keke Topp jetzt dann auch den Anschluss finden würde. Ne? Wir haben über ihn auch schon viel gesprochen. Der hat ganz offensichtlich noch mehr zu lernen bei diesem Trainer, gerade auch im Verhalten gegen den Ball, als wir das alle so gedacht haben. Aber wäre schön, ihn nicht zu verlieren, ne? Weil jetzt kommen ja schon die Spekulationen auf, im Winter wechselt er weg oder vielleicht sogar ein ganzer Bruch mit Werder, dass er dann dauerhaft woanders spielt, weil das nichts wird. Ich fände das unheimlich schade, denn er ist ein Junge aus der Werder-Jugend, ganz sympathischer Kerl, ehrgeiziger Kerl, aus dem kannst du einen guten Werder-Bundesligaspieler machen. Und wäre doch schön, wenn der jetzt mal ein Tor schießt, vielleicht wird er eingewechselt, 85. trifft 87., um einfach ihm auch dieses Gefühl zu geben, hey, ich gehöre auch in dieser Saison richtig dazu. Ne? Ja. Das fehlt bei ihm noch so ein bisschen.
Gut, vielleicht ist er die Überraschung. Ansonsten haben wir noch was mitzuteilen, selbstverständlich. Ganz, wir sind
ja, jetzt bin ich gespannt, wie du es machst.
Stolz sind wir ja auch. Ich weiß, ich weiß, darüber reden wir schon seit Tagen. Liebe Leute, euch vielen Dank, dass ihr einmal mehr dabei wart. Bitte liked uns, bitte abonniert uns, was auch immer, bewertet uns. Aber wenn ihr uns was mitzuteilen habt, gibt es jetzt eine Möglichkeit. Das Ganze heißt grünaufweiß@weser-kurier.de. Und jetzt ist JJ gespannt. Ich sage grün mit UE und weiß mit Doppel-S, also grün auf weiß@weser-kurier.de. Und das Ganze ist, hör auf zu lachen jetzt.
Das ist eine E-Mail, Leute, und die landet direkt in unserem Postfach. Stefan und ich haben dann beide Zugriff drauf. Wer das machen möchte, wer vielleicht einfach ein bisschen länger was schreiben möchte an uns, der ist da richtig aufgehoben. Aber natürlich, wir schauen auch in die Kommentare auf den anderen Plattformen. Schreibt uns, auch wenn ihr mitdiskutieren möchtet, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, redet doch mal darüber, da erklärt mir mal dies oder das. Machen wir gerne. Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir schauen uns das an und wir greifen das auch gerne auf.
So ist es. Und ich glaube, die Adresse hat jetzt jeder, ne? Das habe ich doch gut, ich finde, dass ich das sehr vernünftig gemacht habe, oder nicht? Kannst du ruhig mal sagen. Willst du auch nochmal? grünaufweiß@weser-kurier.de. Und das Ganze auch in den Shownotes.
Und ich bin ja nur gestrandet in Bremen. Das ist schon gut, wie du das machst.
Nächstes Mal wird der Kollege JJ euch die Adresse nennen. Da bin ich mir ganz sicher. Das kriegen wir dann schon hin. Nein, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Es war mit dir wieder mal ein Fest, JJ. Und wir werden nächste Woche irgendwas Spannendes ganz sicher besprechen und unter anderem auch, wie es dann in Mainz gelaufen ist. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen und denkt dran, bleibt grün-weiß.